Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.
Da sind wir wieder, hinten links im Kaiser Friedrich. Mir gegenüber sitzt Philipp Hessemer. Wird das so ausgesprochen? Hessemer oder Hessemer?
Philipp Hessemer.
Hessemer. Hallo, Herr Hessemer. Hessemer, Sie sind Chef der Bremer Feuerwehr seit April 2021.
Das ist richtig.
Ich habe mich gefragt, Sie waren vorher in vielen Städten, da kommen wir vielleicht drüber. Sind Sie noch Branddirektor oder haben Sie inzwischen andere Bezeichnungen? Also ist man als Feuerwehrchef kein Branddirektor mehr, weil man ja vorher Branddirektor war und eine Treppe hochgestiegen ist?
Also mein aktueller Dienstgrad ist leitender Branddirektor. Und
Leitender, das gibt's auch noch. Gibt es noch mehr als leitender Branddirektor?
Also ich glaube, da unterscheiden sich die Laufbahnverordnungen der Länder etwas. Hier in Bremen ist beim leitenden Branddirektor Schluss und danach wird das sehr, sehr vielfältig. Also ich bezeichne mich auch gerne sehr relativ unförmlich als Amtsleiter oder Leiter der Feuerwehr. Ich glaube, da kann jeder was mit anfangen.
Aber Feuerwehrchef ist auch nicht falsch, oder?
Total, also ist alles richtig.
Branddirektor, wenn man solche verschiedenen Bezeichnungen auch bei der Polizei hört oder erst bei der Bundeswehr, da kann ja der normalsterbliche Blick da ja gar nicht durch. Was ist denn der kleinste Feuerwehrmensch, der gerade angefangen hat und seine Ausbildung abgeschlossen hat?
Bei der Berufsfeuerwehr in Bremen der Brandmeister.
Brandmeister, ach, und der Branddirektor. Und dazwischen gibt es noch Obermeister?
Oberbrandmeister, Hauptbrandmeister, das sind die Laufbahndienstgrade in der Laufbahngruppe 2.1 und dann geht es mit der Laufbahngruppe, 1.2 und dann geht es mit der Laufbahngruppe 2.1 weiter. Dann gibt es Brandoberinspektor, Brandamtmann, Brandamtsrat, Brandoberamtsrat.
Was alles ausgedacht hat, das ist schon interessant, ne? Jedenfalls vorher waren Sie Abteilungsleiter für Gefahrenvorbeugung in Köln.
Genau.
Sie waren auch in München. Und ich frage mich, wenn man in München und in Köln gearbeitet und gelebt hat, wie findet man dann Bremen?
Grundsätzlich total schön und lebenswert. Mhm. Und in München, das war ein kurzer beruflicher Abschnitt, das war meine Ausbildung, das war das Referendariat. Genau. Und in Köln habe ich länger gearbeitet, insgesamt 11 Jahre. Und zu Köln habe ich natürlich weiterhin auch einen Bezug. Aber das Stadtbild von Bremen finde ich sehr schön. Und wir fühlen uns hier, also wir, meine ich, meine Familie und ich, wir fühlen uns hier sehr wohl.
Sind Sie Karnevalist gewesen in Köln?
Also ich würde mich nicht so bezeichnen. Ich habe das
nicht gemacht?
Ja, schon. Da kommt man in Köln, glaube ich, nicht drumherum. Und das ist auch wirklich Kulturgut, finde ich, was zu Köln gehört. Aber mich als eingefleischten Karnevalisten zu bezeichnen, wäre falsch.
Sie tragen ja Krawatte. Das gehört zu Ihrer offiziellen Kluft sozusagen. Die werden Uniform dazu. Sie tragen Uniform, auch wenn es ein Pulli ist, ne?
Ja.
Das heißt, da mussten Sie den Schlips dann auch immer hergeben, oder einen Teil davon?
Der ist mir auch schon in Bremen abgeschnitten worden. Das,
nein,
natürlich.
Wie haben Sie das denn geschafft?
Ach, ich glaube, wir versuchen das so ein bisschen in den sozialen Medien für uns intern zu begleiten. Und wir haben eine sehr lustige Szene mal gedreht bei mir im Büro, wo meine Assistenz mir die Krawatte abgeschnitten hat.
Verstehe. Das muss aber an Ihnen liegen, denn in Bremen und Karneval, das ist außer Samba-Karneval, den gibt es ja auch nicht mehr, ist ja eher so eine Diaspora sozusagen, ne?
Ja.
Und Sie sind in Berlin geboren und aufgewachsen. Das heißt, noch eine Großstadt, die mit Bremen konkurriert, wenn man das überhaupt so sagen darf. Sie haben auch in Magdeburg gearbeitet oder studiert. Dann habe ich mich gefragt, was studiert man, wenn man Feuerwehrchef ist? Und ich habe gedacht, Jura, das stimmt aber gar nicht. Sondern Sie haben ein Ingenieurfach studiert, ne?
Genau.
Und sind Ingenieur für Sicherheit und Gefahrenabwehr?
Ja, genau genommen habe ich zuerst in Berlin Energie- und Gebäudetechnik studiert und habe da auch ein Diplom gemacht und habe dann nochmal an der Uni Magdeburg einen Masterstudiengang gemacht. Sicherheit und Gefahrenabwehr und habe sozusagen, ja, wenn man es genau nimmt, sogar zwei Abschlüsse und ich würde mich aber, glaube ich, allgemeingültig als Ingenieur bezeichnen. Ich glaube, das trifft es ganz gut.
Mit 13 sind Sie in die Jugendfeuerwehr eingestiegen, weil Ihr Vater wahrscheinlich auch bei der Feuerwehr war?
Nee, überhaupt nicht.
Nee, erzählen Sie mal, wie Sie zur Jugendfeuerwehr gekommen sind.
Ich habe Kontakt über einen Schulfreund gehabt, der in die Jugendfeuerwehr der in die Jugendfeuerwehr eingetreten ist. Dessen Vater war bei der Berufsfeuerwehr in Berlin, war sogar Chef der Berufsfeuerwehr in Berlin. Mhm. Und mit dem bin ich zusammen zur Schule gegangen und wir hatten beide den Kontakt. Und über diesen Schulkameraden, über diesen Schulfreund, habe ich dann auch Kontakt zur Freiwilligen Feuerwehr genommen und dann ging das los.
Mit 18 dann in die richtige Freiwillige Feuerwehr?
Genau.
Was haben Sie da so erlebt? Waren Sie Katzen aus Bäumen gerettet? Ich weiß übrigens gar nicht, ob die Feuerwehr es überhaupt noch macht. Kanarienvögel und sowas. Katzen aus Bäumen retten? Oder haben Sie auch mal schreckliche Erlebnisse gehabt, mit denen Sie wirklich zu kämpfen hatten?
Also ich habe im Einsatzdienst der Freiwilligen Feuerwehr auch schon alle Facetten des Feuerwehrdaseins erlebt. Von Katzen in Bäumen oder auch Kanarienvögel vielleicht jetzt nicht. Aber auch wirklich schlimme Einsätze, sehr tragische Einsätze, was einfach auch dazu gehört.
Mit Blut und Tod und so weiter?
Auch das, ja.
Auch als junger Mensch? Und wie sind Sie damit klargekommen? Hat die Feuerwehr das aufgefangen oder haben Sie da, mussten Sie da selber irgendwie mit klarkommen?
Das ist, also jeder Mensch besitzt da, glaube ich, auch nochmal unterschiedliche Mechanismen. Die Organisationen kennen ja um ihre Eigenarten und bieten dafür auch Plattformen an, sowas nachzubesprechen. Ich glaube, das ist damals in der Tätigkeit in der Freiwilligen Feuerwehr hatten wir ein gutes kameradschaftliches Umfeld und haben uns auch von solchen Situationen dann professionell begleiten lassen.
Supervision und sowas.
Genau, ne? Also wir nennen das natürlich intern, da gibt es ein Einsatznachsorgeteam, wo dann halt im ersten Augenblick Leute dazukommen, wo man auch drüber reden kann und die kommen von Zeit zu Zeit nochmal nach tragischen Einsätzen dazu und fragen, wie es den Leuten geht. Und aber es sind jetzt, glaube ich, Ereignisse, die in meiner Erinnerung sind, aber es sind jetzt keine Bilder, die immer wieder kommen. So richtig mal aus.
Waren Sie auch mal richtig selbst in Gefahr? Können Sie sich daran erinnern? Man bringt sich ja immer ein bisschen selbst in Gefahr. Oder würden Sie jetzt sagen, dass ich das nicht sagen darf, damit die jungen Menschen keine Feuerwehrleute werden wollen?
Ja, ich glaube, es war schon Situationen dabei, die würde man so als normaler Mensch schon auch als gefährlicher bezeichnen. Dass ich jetzt selber mich in akuter Lebensgefahr im Einsatz befunden habe, würde ich jetzt nicht so sagen.
Na, schon die Leitern da hoch zu laufen, ne? Ich war mal in so einer Drehleiter ziemlich weit oben auf so einem Fest, auf so einem Dorffest. Ja. Da zeigt sich ja gerne die Feuerwehr, die Freiwillige, und zeigt dann auch ihren tollsten Wagen. Da wurde mir schon allein, dass ich da oben stand und ein Foto gemacht habe, schon etwas blümerant, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, wie viele Meter die höchsten Leitern haben, die so frei stehen dürfen.
Also der Leiterpark von der Drehleiter ist genormt, der ist 30 Meter lang und der hat eine Rettungshöhe von 23 Metern.
Ja, dann war es so ungefähr sowas. Also das fand ich schon speziell, sagen wir es mal so. Katzen aus Bäumen retten, macht das die Feuerwehr überhaupt noch? Und wenn, kriege ich da eine dicke Rechnung? Ich habe keine Katze, aber es gibt ja Katzen, die irgendwie türmen und dann rufen Leute aus Not auch die Feuerwehr mal an, schätze ich mal, oder? Passiert das gar nicht mehr?
Das passiert in der Realität schon. Und ich will nicht ausschließen, dass man den Menschen auch in der Situation hilft. Aber eigentlich ist es so, dass wir für eine Katzenrettung auf dem Baum nicht zuständig sind.
Genau. Wer ist denn zuständig?
Also zunächst erstmal wäre die Frage, ist noch, glaube ich, noch nie eine tote Katze auf dem Baum gefunden worden. Insofern, nee, die kommen. Korrekt. Also in den meisten Fällen, wenn die da hochkommen, dann kommen sie auch wieder runter. Dafür sind sie ja eigentlich da, die können gut klettern. Und in der Regel kommt jede Katze, die auf dem Baum geklettert ist, auch wieder
runter. Wenn ich sie weinend anrufen würde, würden Sie mir das dann erklären können?
Und das sind, glaube ich,
gut, dass ich ihre Durchwahl nicht habe. Ja, gut, dass ich keine Katze habe, aber hätte ich eine?
Das ist sehr, sehr schön. Ich glaube, genauso lässt sich aber das Ganze, also solche Situationen lassen sich auf viele Situationen unseres Berufsalltags auch übertragen. Und es geht nicht nur darum, genau seine Aufgaben immer zu machen, sondern in der Situation zu helfen. Das ist das Selbstverständnis von jedem, der sich in der Feuerwehr engagiert. Und ich glaube, dafür stehen wir alle. Und so würde ich auch nicht ausschließen, dass wir in besonderen Situationen, wo sich so eine Katze verirrt hat, diesem Tier natürlich auch helfen.
Es gibt ja manchmal so spektakuläre Fälle, wo Pferde und alle möglichen Tiere aus irgendwas befreit werden, aus Kanälen oder so, wo auch auf die Feuerwehr, einfach weil sie das Know-how hat, damit umzugehen, auch hilft, ne? Das gibt es ja auch immer wieder.
Und das ist schon ein bisschen aufwendiger, ein Pferd, was vielleicht in einem Graben liegt oder so. Das schafft man nicht mit den normalen Hilfsmitteln, die man so zur Verfügung hat. Und da gibt es bei uns Kompetenzen, die wir dass wir in solchen Situationen helfen.
Jedenfalls sieht man da, und da gibt es hinterher keine Rechnung, schätze ich mal, sondern es ist einfach Dienst an der Bevölkerung und ihren Tieren oder sowas ähnliches. Dienst an den Haustieren. Ich habe mich gefragt, wenn man Ingenieur für Sicherheit und Gefahrenabwehr ist oder sowas, kann man das privat auch benutzen? Können Sie Ihrer Familie sagen, ich hier Sicherheit und Gefahrenabwehr, euch kann nicht viel passieren, denn ich kenne mich aus?
Ja, also es ist einfach nach wie vor ein ganz normaler ingenieurtechnischer Abschluss, wo man auch in der Industrie oder in der freien Wirtschaft mitarbeiten kann. Das ist jetzt nicht zwangsläufig dafür. Und deswegen ist es schon qualifizierend auch für andere Berufszweige. Und es geht, glaube ich, jetzt nicht im Studium darum, spezielles Wissen über die Feuerwehr oder irgendwas anderes zu lernen, sondern eigentlich auch Methodik, also Arbeitsweisen, Methodiken zu adaptieren. Und das ist in so einem Ingenieurstudium auch in also anderen
Organisationen, meinen Sie, und Strukturen? Touren und sowas?
Ja, ja, ja. Also vielleicht jetzt nicht im öffentlichen Dienst, aber es geht schon darum, Arbeitsweise, zum Beispiel, keine Ahnung, Anlagensicherheit, vorbeugender Brandschutz und auch Thermodynamik, Strömungslehre, das und alles.
Das können Sie alles zu Hause anwenden?
Ja, das theoretisch. theoretisch. Wahrscheinlich nach so vielen Jahren, das ist ja auch schon ein paar Tage her, seitdem ich studiert habe, nicht. Aber es geht ja, denke ich, darum, sich Problemen auch ein bisschen wissenschaftlich manchmal zu nähern. Und das würde ich schon sagen, dass wir das ganz gut können.
Ja, ich meine, es gibt ja manchmal Situationen, zum Beispiel Menschen werfen den Grill an und schütten dann irgendwie so eine Art von Brandbeschleuniger drauf, wenn er schon brennt. Da würden Sie ja hoffentlich sagen, ich meine, ich würde es auch sagen, aber es wird ja gemacht, dass man sowas tunlichst unterlassen sollte, wenn es geht. Ne?
Ja, das würde ich auch so teilen. Ich glaube, dafür sollte auch kein Studium Voraussetzung sein.
Aber es passiert. Ne? Also Leute werden mit Verbrennungen eingeliefert oder bauen selber Silvesterbäuer und schießen sich die Hände weg. Also wo man auch denkt, da braucht man auch keinen Sicherheitsbeauftragten. Ich habe gelesen, wir müssen vielleicht doch noch mal auf das Thema zu sprechen kommen, dass es so Vorfälle bei der Feuerwehr gab, die in Chatgruppen sich geäußert haben. Da habe ich gelesen, es gibt eine Wohlverhaltenspflicht in der Öffentlichkeit von Feuerwehrangehörigen.
Ja.
Ich finde, das sollte man ausweiten auf die ganze Menschheit. Was halten Sie davon?
Diese These oder dieser... Also total, natürlich. Ne? Es ist natürlich bei uns im Berufsbeamtentum werden natürlich noch mal besondere Maßstäbe gesetzt. Und da wird, glaube ich, ist der Rahmen, in dem wir uns bewegen sollen, noch etwas enger gesetzt. Neutralität, politische Mäßigung, als vielleicht bei jemandem, der jetzt nicht im öffentlichen Dienst oder auch als Beamter arbeitet.
Was gehört denn noch zur Wohlverhaltenspflicht? Dass man quasi sich vorbildlich benimmt, weil man ein Staatsrepräsentant ist?
Das können Sie so ausdrücken, ja.
Ja. Aber kann man dann gar nicht mehr privat über die Stränge schlagen oder... Darf man das nur nicht in der Feuerwehruniform oder wenn man nicht als Feuerwehrmann quasi oder Frau erkenntlich ist?
Die Wohlverhaltenspflicht gilt nicht nur für die Ausübung des Berufes, sondern es gilt letztendlich für das gesamte Lebensverständnis. Darauf leistet man einen Eid. Und zum Beispiel bei dem Thema politische Mäßigung gilt es schon, dass man eine politische Überzeugung haben darf und auch sollte, das ist total zu unterstützen, aber dass man sich schon bewusst ist, wo man steht in der Gesellschaft und dass man da gewisse Verpflichtungen hat.
Man kann also nicht in Social Media da einfach irgendwas äußern. Das gibt es übrigens auch bei Journalisten, den Konflikt zwischen ich bin hier privat und sag, was ich will, ich bin aber trotzdem immer noch Repräsentant des Weserkuriers und da kann ich nicht sagen, was ich will. Das gibt es ja auch zum Beispiel. Ja. Da ist das nicht so ausgeprägt vielleicht, aber es ist natürlich trotzdem so. Bei uns hat auch keiner einen Eid geschworen, muss ich sagen.
Ja.
Aber eine Wohlverhaltenspflicht in der Öffentlichkeit fände ich jedenfalls gut und da gäbe es auch viel zu tun. Ich habe gelesen, 2022, da waren Sie noch hoffnungsvoll, da hieß es, dass die Feuerwehr bestenfalls mal aus 870 Köpfen besteht. Wie viel sind es denn?
Wir sind mittlerweile, wenn wir die Köpfe zählen, über 800. Und da hat sich in den letzten 5 Jahren wirklich viel getan.
Es waren 700, als Sie gekommen sind, meine ich, ne?
Unter 700. Ich glaube, knapp 700. Und wir sind in den letzten, also ich würde das jetzt mal auf 5 Jahre aufrunden, am 1.4. werden es dann 5 Jahre, sind wir wirklich ganz gut aufgewachsen. Und ja, wenn Sie auf diese Vorfälle im Jahr 2020 zurückkommen, war das sicherlich auch eine Lehre daraus, die man gezogen hat, dass man an der personellen Ausstattung der Feuerwehr etwas getan hat.
Dass man da zum Beispiel eine Beauftragte für geschaffen hat und solche Sachen?
Ja, auch.
Ja, ja. Wie haben Sie das geschafft? In 5 Jahren 100 Leute mehr, da beneiden Sie jetzt ganz viele Behörden und ich weiß nicht, die Polizei vielleicht auch?
Ja, also es gilt jetzt auch nicht, das vor sich herzutragen. Es ist ja nicht ausschließlich jetzt mein Verdienst, ganz im Gegenteil. Sondern ich glaube, es gab in der Innenbehörde und auch bei den Verantwortungsträgern, die zusammen mit mir natürlich die Situation begleitet haben, ein Bewusstsein darüber, dass sich etwas verändern muss. Und das muss natürlich auch hinterlegt werden mit Ressourcen. Das ist natürlich aus unserer Sicht und aus meiner Sicht, könnte es immer mehr sein. Aber wenn man faktisch zurückschaut, was passiert ist, können wir, was die personelle Entwicklung in den letzten Jahren angeht, Gott sei Dank, eigentlich ganz glücklich sein.
Sind denn 870 noch die Zielzahl?
Man muss immer ein bisschen aufpassen, was Ziel, also Zielzahl ist wirklich ein Begriff aus der Verwaltung. Das bedeutet im Prinzip, sind das Vollzeiteinheiten im wesentlichen Sinn. Da ist die Zielzahl, die haben wir jetzt nochmal korrigiert auf 800. Wir haben das auch mit einem...
800 Vollzeitstellen, genau. Die dann auf viele Köpfe...
Richtig, genau. Deswegen muss man mal genau aufpassen, was man für Zahlen... so.
Gut, dann reden wir von 800 Vollzeitstellen. Wie viele Vollzeitstellen sind es jetzt?
Wir haben im nächsten Haushalt... Ja, genau, gibt verschiedene Abkürzungen. Im nächsten Haushalt sind es genau dann 760, das sind diese Vollzeitstellen. Und damit ist
40 im Prinzip, fehlen noch.
Genau.
Wollen Sie denn noch auf 800 kommen?
Selbstverständlich.
Wann?
Wir wollen das in den nächsten Jahren schaffen. Das hängt so ein bisschen vom Zulauf ab, den wir organisieren müssen. Das ist ein umkämpfter Arbeitsmarkt, auf dem wir uns bewegen. Wir können immer noch jedes Jahr etwas aufwachsen. Und wir müssen natürlich unsere Zielsetzung auch politisch abgesichert haben.
Finanziell, das ist auch nicht so einfach. Ne?
Genau.
Ja. Da wollte ich Sie nämlich noch fragen nach dem Nachwuchs. Es gibt Interessen, aber viele fallen schon durch die körperliche Eignungsprüfung. Was haben die? Sind die zu langsam? Sind die zu dick? Sind die zu, weiß ich nicht was? Haben die keine Kondition? Wieso fallen die durch die körperliche, schon allein durch diese Prüfung, worauf man natürlich Wert legen muss? damit man überhaupt helfen kann und retten kann.
Ja, also ich glaube, wir machen halt, also wir machen einen Einstellungstest, der umfasst verschiedene Auswahlstufen. Das ist ein schriftlicher Einstellungstest, ein sportlicher Einstellungstest und dann noch ein Auswahlgespräch. Jetzt, ich weiß jetzt nicht genau, wo die meisten durchfallen, aber bei jedem Teil fallen auch Bewerberinnen und Bewerber durch.
Ich meine, Sie hätten mal gesagt, bei diesem körperlichen Test fallen, bei der Polizei ist das ja auch so, ne? Die müssen das ja auch. Aber was das genau ist, wissen Sie nicht. Oder die stellen fest, dass sie Höhenangst haben, dann ist man auch nicht fähig, ne?
Also wenn man mal einen Sporttest durchführt, ist man offensichtlich nicht fit genug. Das kann ich mal, den Rückschluss erlaube ich mir mal. Und es ist schon so, dass die sportlichen Hürden oder der Sporttest schon eine gewisse Hürde für den normalen Menschen darstellt. Also muss ich schon vorbereiten.
Man muss schon richtig fit sein. Ja. Was muss man denn da zum Beispiel schaffen? Muss man 50 Meter in, weiß ich nicht, 10 Sekunden rennen?
Das sind Kombinationsübungen, Kraftausdauer. Das sind, glaube ich, ich muss jetzt lügen, 8 oder 10 an der Anzahl. Das fängt an, dass man so eine Puppe ziehen muss, dass man in so einen Beugehang gehen muss, muss ich so an eine Stange hängen und eine gewisse Zeit lang an dieser Stange hängen. Dann muss man so einen Geschicklichkeitsparcours machen. Also es sind verschiedene Übungen, die gemacht werden müssen, die in Summe verschiedene Einsatzsituationen auch realistisch nachbilden sollen. Mhm. Dieser Sporttest, der ist von der Sporthochschule in Köln entwickelt worden, ist gegendert. Also es ist ja gleichermaßen für...
Dann sind die Ansprüche ein bisschen anders, ne?
Nee, die sind identisch, aber sie sind, der ist physiologisch so ausgelegt, dass die Frauen keine signifikanten Nachteile mehr bei den Übungen haben. Und das ist, glaube ich, schon... das sollte man berücksichtigen. Und ja... Und,
das heißt, eigentlich muss man sich natürlich vorbereiten, wie auf jeden anderen Test auch. Aber es kommen irgendwelche Leute an und sind nach 2 Minuten aus der Puste und man denkt sich, Junge, warum hast du dich denn nicht ordentlich vorbereitet, so ungefähr?
Das denkt man in der Tat.
Das ist irgendwie schon interessant, dass man, ich meine, das gibt es auch bei anderen Lehrstellen oder wo Leute sagen, die kommen hier in Jogginghose und denken, dass sie einen guten Eindruck machen würden oder kommen gleich eine halbe Stunde zu spät oder irgendwie solche Sachen.
Aber ich möchte jeden im Gegenzug ermutigen zu sagen, wenn man sich gut vorbereitet, sind die Chancen, dass man genommen wird, sehr, sehr gut. Also insofern, also wenn man das für sich erkennt, die Auswahlstufen und die einzelnen Elemente und die vorher trainiert, dann merken wir das im Verfahren und wissen das natürlich sehr positiv zu werden.
Und man kann das nachlesen, was da verlangt ist und kann sich vorbereiten und das üben. Und wenn man einmal durchgefallen ist, darf man auch wiederkommen wahrscheinlich, ne?
Natürlich, und wir machen Bewerbertage und weisen die Leute wirklich explizit auf die Übung hin und dass sie sich vorbereiten können, Erfahrung sammeln können damit. Also die Anleitung und auch die Vorbereitung, die wird unsererseits sehr gut flankiert.
Was macht den Feuerwehrberuf denn attraktiv, wenn hier jetzt jemand, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt ehrlicherweise nicht so hoch, ein 19, 18, 19-Jähriger, Jährige zuhören sollte, warum sollen die zur Feuerwehr kommen? Wenn es schon damit losgeht, dass sie fit sein müssen und sich darauf vorbereiten.
Ich glaube, wenn ich jetzt von meiner persönlichen Motivation ausspreche, ich glaube, es ist doch eine ganz, ganz tolle Aufgabe oder ethisch auch ganz, ganz schöne Aufgabe, in einem System zu arbeiten, was dafür da ist, Menschen zu helfen, Menschen zu retten. Also ich glaube, diese Grundmotivation ist total sinnstiftend. Die kann man auf unterschiedliche Facetten ausdrücken, jeder für sich. Aber ich glaube, das treibt ganz viele Menschen an, in diesen Beruf zu gehen.
Und wenn das jemand ist, der Familie hat und die Familie sagt, das ist aber so gefährlich?
Dann sage ich, dass der Beruf nicht deutlich gefährlicher ist, als Dachdecker zu sein oder auch einen anderen handwerklichen Beruf auszuüben. Ein gewisses Risiko gehört dazu, das will ich auch nicht leugnen. Aber dass wir ständig in total exponierten Gefahrensituationen uns bewegen, das ist nicht richtig.
Und die Positionen sind ja auch sehr unterschiedlich, ne?
Ja.
Also es muss ja nicht jeder jeden Tag mit voller Montur ins Feuer rennen.
Absolut nicht.
Ja. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Dann, Sie brauchen nicht nur Leute, sondern auch einen 3-stelligen Millionenbetrag, habe ich gelesen, für Erneuerungen jeder Art. Und was ich vor allen Dingen gelesen habe, ist, dass die Wachen der Freiwilligen Feuerwehr so marode sind, und zwar quasi bremenweit. Wie sieht es denn damit aus? Von den 3-stelligen Millionenbetrag, wie viel haben Sie denn da schon einsacken können?
Ja, ich glaube, das ist natürlich, also wenn ich von einer wirklich positiven Entwicklung im Personalbereich spreche, ist die Entwicklung bei unseren Liegenschaften und in Immobilien, glaube ich, nicht so gut. Und ich glaube, das ist ein Thema, was wir für die Zukunft ins Auge fassen müssen. Und es passieren noch einige Dinge. Also wir bauen jetzt eine neue Fahrzeuggarage im Blockland. Wir sind dabei, für 3 freiwillige Feuerwehren in Bremen-Nord eine Lösung zu finden und die zu fusionieren an einem Standort, einem Neubau auch. Und wir gehen auch die ersten Schritte, die Feuerwache 3 in Osterholz und die freiwillige Feuerwehr in Osterholz zusammen an einem Standort neu zu errichten. Aber wir gehen die ersten Schritte. Und ich glaube, wir brauchen auch da die finanzielle Absicherung, diese Modernisierung der Liegenschaften konsequent fortzuführen.
Weil es wird immer teurer, ne? Das weiß auch eigentlich jeder. Aber Bremen hat halt das Geld irgendwie nicht oder nicht dafür, sagen wir es mal so. Wie ist das eigentlich, dass die Zusammenarbeit zwischen Freiwilligen und Berufsfeuerwehr, ist das nicht immer so, dass die Berufsfeuerwehr so ein bisschen die Nase rümpfen, weil das nur Freiwillige sind? Oder die Freiwilligen das zumindest denken?
ich glaube, das war früher schon ein Thema. Das hat über die Jahre immer mehr abgenommen, weil es eine große Schnittmenge von Tätigkeiten gibt. Also viele, die bei der Berufsfeuerwehr arbeiten, also auch ich, die kommen aus dem Ehrenamt, die kommen von der Freiwilligen Feuerwehr.
Und da, dann wäre es natürlich komisch, wenn man das
genau, da gibt es grundsätzlich mittlerweile ein sehr, sehr großes Verständnis füreinander und auch ein gutes Miteinander.
Mhm. Sie haben auch mal davon geredet, da habe ich auch nicht gefunden, ob das tatsächlich Wirklichkeit geworden ist, aber ich glaube nicht, ich weiß es nicht, eine kooperative Leitstelle mit der Polizei zusammen. Was ist daraus geworden? Sie gucken so, als ob es noch nichts geworden wäre.
Es ist auf jeden Fall, also wie bei allen Dingen, sind das natürlich enorme Geldsummen, die erforderlich werden, solche Projekte.
Allein um das baulich hinzubekommen, ah, verstehe.
Und,
will die Polizei denn, will die mitmachen?
Die Polizei wollte das, die Feuerwehr hatte sich auch dazu bekannt, aber das Projekt kann aus finanziellen Gründen nicht so fortgesetzt werden.
Verstehe, weil das sollte ja auch energieressourcensparend sein, ne? Weil man sich ja Aufgaben teilt, deswegen macht man es ja überhaupt, nicht weil man sich so einsam fühlt, schätze ich mal. Also das heißt, das ist erstmal begraben.
Es geht auf jeden Fall erstmal nicht so weiter, wie wir uns das erhofft haben. Und ja, das ist auch Teil der Wahrheit.
Ja. Ja, Sie können aber ganz gut damit leben, wie es aussieht. Oder Sie fügen sich in Ihr Schicksal.
Ja, also es bringt ja nichts. Also was soll man jetzt tun? Ne? Also es ist ja nicht so, dass es geht ja trotzdem jemand ans Telefon. Also man muss da, man
kann das. Ich habe Gott sei Dank noch nie bei der Feuerwehr anrufen müssen, nicht mal wegen der Katze.
Statistisch macht das, glaube ich, jeder Mensch einmal in seinem Leben. Also ja, es gibt da genau statistischen. Aber es ist so, dass jemand ans Telefon geht.
Ja.
Und wir wünschen uns natürlich insbesondere auch für die Leitstelle bessere Randbedingungen. Das ist aber auch Teil der Wahrheit.
Was heißt das?
Also wir würden gerne die Leitstelle, die sicherlich bei der Feuerwehr eine ganz besondere Bedeutung hat, wo ganz viele Arbeitsprozesse initiiert werden und auch die Bürgerinnen und Bürger zunächst anrufen, hätten wir schon gerne moderne Räumlichkeiten oder modernere Räumlichkeiten.
Wo, ich weiß gar nicht, wo ist die Leitstelle?
Auf der Hauptfeuerwache am Wandraum.
Ah ja, ich habe die noch nie von innen gesehen, deswegen kann ich das nicht beurteilen. Dann ist ja im April ein Gutachten vorgelegt worden. Das sind ja auch immense Sachen, die sich da ändern könnten oder empfohlen werden. Was ist denn da, wie gehen Sie denn damit um? Ich meine, April ist ja gerade erst mal ein paar Wochen her. Das hängt auch viel mit Geld zusammen, was da empfohlen wird und so weiter. Was für Schlüsse kann man denn da sofort rausziehen?
Also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt war, dass wir unsere personelle Entwicklung nochmal, die wir benötigen, um unsere Aufgaben vernünftig abbilden zu können, extern begutachten lassen und auch von jemandem Dritten sagen, das ist schon eine gute Entwicklung, die wir genommen haben und auch noch nehmen müssen. Das war, glaube ich, ein ganz großes Ziel. Und das Gutachten hat auf jeden Fall zum Verständnis in der restlichen Verwaltung gesorgt, welche Ressourcen die Feuerwehr benötigt.
Aber stand da nicht drin, dass die Ressourcen nicht reichen? Stand da nicht ziemlich eindeutig drin, dass die Bremer Feuerwehr unterausgestattet ist?
Ja.
Und jetzt?
Und jetzt
Herr Maurer geht zum Ende des Jahres. Ja. Haben Sie schon mit Frau Högel Kontakt gehabt?
Persönlich noch nicht. Und,
haben Sie schon einen Brandbrief geschrieben?
Nein, das wäre auch nicht meine, das wäre auch, glaube ich, wäre auch nicht meine Art, einen Brandbrief zu schreiben. Man muss es so, denke ich, sagen, also auch in der Zusammenarbeit mit Herrn Meurer kann ich nur bestätigen, dass wir alles versucht haben, um das Beste aus der Situation zu machen. Und insofern, und das, glaube ich, motiviert einen ja auch, wenn man sieht, dass alle an einem Strang ziehen. Und das war in der Vergangenheit so. Und ich hoffe natürlich auch so, dass es in Zukunft so sein wird. Und ich gebe keine Indikation, dass es anders sein wird.
Wie steht denn Bremen? Ich weiß nicht, ob das zu lange her ist, aber im Vergleich zu Köln zum Beispiel da, was die Ausstattung betrifft, hat Köln mehr Geld in die Hand genommen oder konnte mehr Geld? Sie grinsen schon so, dass Sie sagen, ja, eigentlich klar, ne, Bremen ist nun mal der Hungerleiter. Das stimmt ja auch schon immer gewesen, dass Köln seine Feuerwehr besser ausstatten konnte.
Ja.
München auch?
Ja.
Magdeburg? Ah nee, da haben Sie ja studiert, haben Sie nichts mit der Feuerwehr zu tun gehabt. Berlin?
Berlin.
Ist ja auch arm, aber sexy oder sexy, aber arm.
Ich würde sagen, auch ja. Es sind immer solche Antworten, ganz kurz mit einem Satz, ist meistens immer differenzierter zu betrachten, aber grundsätzlich ist es schon so, das würde ich mir schon erlauben, dass wenn man zurückschaut auf die Entwicklung der Feuerwehr Bremen, war schon so, dass gewisse Dinge nicht gemacht wurden, die endlich gemacht werden müssen. Man hat aber, und das ist auch, denke ich, der positive Teil der ganzen Geschichte, man hat aus diesen Dingen gelernt und hat Dinge seit 2020 anders gemacht. Und ich hoffe, dass sich das fortsetzt.
Wussten Sie das denn, bevor Sie gekommen sind, oder haben Sie das erst so bröckchenweise erfahren, als Sie hier waren?
Also das ist ja nicht die zentrale Fragestellung, wenn man so einen Job antritt. Das ist, die Feuerwehr Bremen ist eine der größten Feuerwehren Deutschlands und das ist eine schöne Stadt. Und die Fragestellungen sind aus anderen Organisationen ganz, ganz ähnlich. Und es gibt auch Feuerwehren, die auch mit finanziellen Problemen zu kämpfen haben oder Städte, die mit finanziellen Herausforderungen zu kämpfen haben.
Vielleicht.
Ja, natürlich. Also man muss immer gucken, mit was man sich jetzt genau vergleicht. Die Städte, die Sie jetzt genannt haben, Köln und München, die sind sicherlich, was das angeht, besser ausgestattet. Aber man
hat einfach mehr Geld natürlich.
Genau,
ne?
Genau. Und Köln ist auch, glaube ich, ich würde sagen, doch in Summe auch.
Berlin, aber wenn Berlin besser abschneidet?
Ja, das würde ich jetzt auch nicht in jeder Hinsicht so bestätigen mit Berlin. Das hat vielseitige Herausforderungen, würde ich sagen, auch in Berlin. Also, aber jetzt zu sagen, dass die Feuerwehr Bremen schlecht ausgestattet ist und die Aufgaben nicht erfüllen kann, das ist auch so falsch, die Aussage. Wir reden immer über Vergleichbarkeit von Systemen und auch Leistungsfähigkeit von Systemen. Und da gibt es sicherlich Feuerwehren, die in der Größenordnung etwas besser aufgestellt sind. Aber es gibt vielleicht auch Feuerwehren, die nicht so gut aufgestellt sind.
Vielleicht gleichen das die Bremer Feuerwehrleute ja durch Motivation aus.
Also auf jeden Fall, wenn ich in die Belegschaft gucke, habe ich ganz oft den Eindruck, dass ich mit ganz motivierten Menschen zusammenarbeite und das motiviert mich auch.
Sie haben allerdings ein paar gegen sich aufgebracht mit unfreiwilliger Mehrarbeit. Ich habe das Thema gar nicht richtig verstanden. Aber, also ich habe es in Zahlen schon nicht verstanden, aber es gibt offensichtlich Spitzen, die abgedeckt werden müssen und es gab einen Pool von Freiwilligen, die gesagt haben, wenn da Not am Mann ist, dann ruf mich an. Das ist schon mal falsch, erklären Sie es mir. Erklären Sie mir, was da das Problem war, dass man, wenn es, und dann gab es nicht mehr genug Freiwillige, genau, es gibt so eine ganz bestimmte Größe, die bei, weiß ich nicht, bei über 70 lag, 70 war, glaube ich, die Untergrenze, lag aber darunter und dann mussten sie das auf mehr Leute ausweiten. So habe ich das verstanden und dann hat der Personalrat, war irgendwie nicht so begeistert. Versuchen Sie mir das mal zu erklären oder ist das inzwischen alles Vergangenheit und alle sind glücklich, weil sie so bereit, es geht um Bereitschaftsdienste, Bereitschaftsdienste machen.
Ach, ich glaube, also die Situation, es geht, glaube ich, um, wenn man das Thema so greifen kann, geht es, glaube ich, um die Schichtdienstorganisation innerhalb der Feuerwehr. Der Schichtdienst innerhalb der Feuerwehr umfasst natürlich fast die gesamte Belegschaft. Und da gibt es verschiedene Interessenslagen. Und ich würde ausdrücklich nicht unterstreichen, dass ich so viel in der Belegschaft gegen dieses System aufgebracht habe. Ich glaube, es gibt eine hohe Zufriedenheit sogar mit dem System, was wir zurzeit ausprobieren seit 2 Jahren.
Da war es der Personalraum.
Ja, das würde ich auch eher so sehen. Aber das ist, glaube ich, auch seine Rolle. Genau, das ist auch so ein bisschen seine Rolle. Insofern muss man da halt irgendwie auch immer sagen, da muss man halt Diskussionen führen an einigen Stellen, die geführt werden müssen. Und ich glaube, wenn alle sich auf die Fakten zurückziehen, dann ist das...
Die Wogen haben sich jedenfalls geglättet.
Ja, wir diskutieren immer noch ganz gut darüber, glaube ich.
Seit 2 Jahren?
Ja, manche Diskussionen dauern länger, das gehört halt dazu.
Erklären Sie mir und den Zuhörern nochmal, worum es geht. Es ging doch darum, dass ganz bestimmte Dienste, dass sich dafür Freiwillige gemeldet hatten, die man dafür heranziehen konnte, aber das hat irgendwann nicht mehr gereicht. Ne? Es wurden immer weniger Freiwillige und deswegen mussten auch andere sozusagen einbezogen werden.
War das so ungefähr?
Ich würde das Problem ein bisschen anders beschreiben. Also es ist so, dass innerhalb des Schichtdienstes wir sicherstellen müssen, dass jeden Tag in Bremen die gleiche Anzahl von Mitarbeitern für die Bremerinnen und Bremer da sein müssen.
Und das sind wie viele?
Das sind im Lösch- und Hilfeleistungsdienst, also auf den Feuer- und Rettungswachen, rund 100 Leute, also 99 genau, zuzüglich der Mitarbeiter in der Leitstelle und Führungsdienst, also tagtäglich besetzt die Feuerwehr Bremen, all in, kommen rund 125 Leute morgens zum Dienst.
Und die müssen 24 Stunden, müssen 125 Leute da sein?
Das kann man so sagen. Nachts sind es ein paar Funktionen weniger, genau, weil wir das ein bisschen absenken. Aber das kann man im Grunde genommen so abstimmen. Und das ist die Herausforderung, dass jeden Tag gleich viele Leute kommen.
Weil es könnte ja jeden Tag großflächig brennen irgendwo.
Genau, und das System ist dafür dimensioniert, jeden Tag die gleiche Leistung zu machen. Dafür werden wir bezahlt. Und Sie können sich sicherlich vorstellen, dass es schon einen Interessenskonflikt gibt, in den Sommerferien genauso viele Leute zu mobilisieren, wie es in den vielleicht zu Jahreszeiten ist, wo es attraktiver ist zu arbeiten.
Feiertagen, Brückentagen
genau.
Und so. Ne?
Und das ist ein naturgemäßer Konflikt, den man als Arbeitgeber mit den Leuten austragen muss. Und ja, ich glaube... Dafür gibt es Werkzeuge in der Dienstplanung, die mussten wir entwickeln. Und wenn man die einführt, dann hat man einfach diese Diskussion, die man einfach dann gelebt hat.
Aber gibt es denn keine Zulagen für solche Dienste nachts und an Feiertagen?
Natürlich.
Und so? Aber ich dachte immer, das wäre schon eine Motivation.
Ich glaube, da geht es um Gewohnheiten, da geht es um etablierte Verfahren. Und das ist so der Hintergrund dazu. Und ich glaube, da müssen alle Beteiligten sich in die Rolle des anderen versetzen. Ich muss akzeptieren, dass darüber diskutiert wird. Und die anderen müssen akzeptieren, dass halt gewisse Dinge erforderlich sind und man sie einfach machen muss.
Mhm. Was sind die Sachen, die Sie noch am meisten beschäftigen? Was mich zum Beispiel als Außenstehende beschäftigt, ist dass Feuerwehrbeamte, dass es Übergriffe auf Feuerwehrbeamte gibt und Beschimpfungen und sowas. Das gab es ja, würde ich jetzt mal behaupten, vor 10 Jahren nur in absoluten Ausnahmefällen. Wie ist das hier bei der Feuerwehr? Das nimmt ja überall zu, ne? Also der Respekt vor Autoritätspersonen oder für Staatsdiener oder irgendwie sowas. Oder können Sie das gar nicht bestätigen?
Ich glaube, vor 10, 20 oder 30 Jahren gab es ebenso Übergriffe auf Einsatzkräfte. Ich glaube, die mediale Sensibilität darüber, die hat zugenommen. Und auch das Thematisieren, das transparent machen dieser Dinge, das hat auch zugenommen.
Das ist gar nicht mehr geworden. Ich habe gedacht, durch Idioten, die ihr Handy in der Hand halten und spektakuläre Fotos von Feuer machen wollen, das gab es halt noch nicht. Ne?
Also ich könnte jetzt keine valide Statistik bemühen, zu sagen, also heutzutage ist es irgendwie das Dreifache wie vor 20 Jahren. Das gibt es, glaube ich, nicht. Ich glaube, wir diskutieren intensiver darüber. Und es ist ja auch wichtig und gut, die Diskussion, dass man Einsatzkräfte und Leuten, die helfen wollen, respektiert. Und deswegen ist es vom Grundsatz her auch richtig, das zu thematisieren.
Aber es ist kein Problem für die Bremer Feuerwehr. Das wäre zu hoch gehängt.
Also es ist nicht mehr oder weniger ein Problem für uns als auch für andere auch.
Ja, nee, ich meine, das macht es natürlich nicht besser, aber es beschäftigt Sie jetzt nicht, dass Sie das auf Ihrer Agenda ganz weit oben wäre oder so. Was haben Sie denn für Themen? Ist es das Geld, ne? Ausstattung, Geld, Personal? Sind es tatsächlich diese drei Sachen?
Ja, es geht schon darum, auskömmlich ausgestattet zu sein. Das sind fortlaufende Prozesse, was das Personal angeht. Wir beschaffen gerade auch neue Fahrzeuge für die Feuerwehr. Das ist sicherlich ein
Größeres. Sind das die so besonders rot und besonders laut sind?
So kann man das ausdrücken, besonders rot, besonders laut. Das ist unsere Aufgabe. Davon geht bestimmt auch ein Teil der Faszination bei den ganz kleinen Kindern auf, wo dann auch der Berufswunsch entsteht.
Ich habe gelesen, die haben eine Speziallackierung und sind besonders laut, weil, weiß ich nicht, immer mehr Leute entweder schlecht hören und dass sie so eine Speziallackierung haben. Oder bin ich da falsch gewickelt?
Na, die sind in einem speziellen Farbton lackiert, der auch so gut zu sehen ist im Straßenverkehr.
Ja, genau.
So sollte es ja eigentlich auch sein. Also es hat schon Sinn. Und genau, also die Beschaffung von Gerätschaften ist sicherlich ein Thema. Die Ausfinanzierung der Gerätschaften.
Dass das auch immer die gleichen, dass das die ähnliche Typen sein sollen, ne? um Geld zu sparen, habe ich gelesen.
Ja, das versuchen wir hinzubekommen. Wir versuchen das nicht nur einzeln immer ein Auto zu kaufen, sondern Beschaffung zu bündeln.
Damit
es preiswerter wird, damit wir einen einheitlichen Standard haben bei den Fahrzeugen, was die Ausbildung angeht.
Genau, jeder kann mit jedem Fahrzeug dann fahren und muss nicht extra.
Genau, das sind so die Themen gewesen, die wir inhaltlich. Und natürlich, das haben Sie schon angesprochen, auch ein großes Thema ist die Liegenschaftssituation. Und ich glaube, das dringlichste Thema, was wir zurzeit haben, ist, dass wir für unsere Feuerwehrschule, die an der Scharnhorst-Kaserne gerade untergebracht ist, eine neue Liegenschaft suchen. Und das ist eine große Abteilung mit 30, 40 Mitarbeitenden und viel Geräten und viel Technik, für die wir jetzt innerhalb von Brems eine neue Bleibe suchen müssen, weil die Bundeswehr an der Scharnhorst-Kaserne die Liegenschaften jetzt selber benötigt.
Das ist natürlich doof. Wann müssen Sie da raus?
Es gibt die Zusage, dass wir uns schnell, oder es gibt von unsererseits die Zusage, dass wir uns schnell um was anderes kümmern müssen und auf der anderen Seite die Bereitschaft, uns diese Zeit zu gewähren, aber das ist endlich.
Mhm. Und haben Sie schon was im Auge?
Wir sind gerade auf der Suche und wir entscheiden in Kürze als ersten Prozessschritt über Immobilien Bremen, die für die Anmietung von Liegenschaften bei uns zuständig sind, eine Annonce, wo wir eine entsprechende Liegenschaft suchen.
Ja, ist wahrscheinlich nicht so einfach.
Das ist richtig.
Besondere Anforderungen und so weiter. Ja, dann fällt mir gar nicht mehr so viel ein, was ich Sie zur Feuerwehr befragen kann. Ich habe gelesen, dass Sie begeisterter Triathlet sind. Sind Sie das noch? Schaffen Sie das noch?
Also.
Sie gucken so, als ob Sie das Training ein bisschen haben schleifen lassen.
Ich gucke so, ich würde sagen, es ist definitiv so. Ich meine, das Leben hat sich, seitdem ich den Beruf oder diese Tätigkeit hier in Bremen angetreten habe, schon für mich ein bisschen geändert. Das ist nochmal.
Dass Sie einfach, weil das, dass Sie so wenig Zeit haben, also einen 26-Stunden-Tag bräuchten.
Ja, ich glaube, Zeit ist immer ein Thema, aber es spielt neben meiner Arbeit spielt auch meine Familie eine große Rolle. Das muss ich schon sagen. Und meine beiden Kinder, die sind jetzt 4, 5 und 8. Meine Kleine hatte gestern Geburtstag, die ist 5 Jahre alt geworden. Und die Große, die wird jetzt im Dezember 9, also die ist zurzeit 8. Und meine Frau, die arbeitet auch. Insofern ist das schon, ist der Triathlon-Moment eher Arbeiten, Kinderbetreuung und Kinderaktivitäten als genau, es ist ein anderer Triathlon als Laufen, Schwimmen und Radfahren.
Ah ja. Ich wollte Sie nämlich schon fragen, ob Sie beim SWB-Marathon mitgelaufen sind, aber dann ja wahrscheinlich nicht.
Nee, bin ich nicht. Aber ich versuche trotzdem, mit dem Fahrrad morgens zur Arbeit zu fahren. Ich versuche trotzdem, laufen zu gehen und was für meine Gesundheit und für meine Fitness zu tun, weil das gehört auch bei mir zum Beruf dazu, das muss ich schon sagen.
Müssen Sie auch so Prüfungen noch machen? Nee, ne?
Doch.
Ja? Fitnessprüfung?
Also ich mache meine regelmäßigen Untersuchungen und meine Feuerwehrkontrolle. Ja, genau. Und möchte natürlich selber auch einsatzdiensttauglich bleiben, also einsatzdienstfähig bleiben, weil das auch so ein bisschen zum Selbstverständnis dazugehört.
Dass Sie mal mitfahren auch?
Ja, mache ich ab und zu auch noch.
Ah ja. Mhm. Was machen Sie denn noch, um sozusagen diesen Stress, dieser stressigen Aufgabe gewachsen zu bleiben? Familie gleicht ja schon viel aus, vor allem wenn man so kleine, wahrscheinlich sehr niedliche Töchter hat.
Also manchmal frage ich mich, ob es der Ausgleich ist oder was, auch noch eine Schaufel obendrauf. Das hängt immer so ein bisschen, hängt immer von der, also jeder, der, glaube ich, Familie hat, weiß, was ich damit meine. Und das ist immer von der Situation so ein bisschen abhängig. In Summe ist das natürlich eine total klasse Geschichte und auch ein totales Privileg. Habe ich gestern Abend noch mit meiner Frau darüber geredet, dass es eigentlich ein totaler Segen ist, wie wir das alles machen können. Und dass man über die Unzulänglichkeiten des Alltags dann über auch hinwegschauen soll. Aber ich wünsche mir manchmal schon, das bin ich ganz ehrlich, auch mal nach ein bisschen mehr Zeit für mich und vielleicht ein paar Ressourcen, die Dinge zu machen, aus denen man ja auch ein bisschen Energie dann schöpfen kann.
Ne? Na, vielleicht werden die Herausforderungen ja auch mal ein bisschen weniger. Ne? Wenn so, also hier serielles Bauen für diese ganzen, da geht es, glaube ich, um die freiwillige Feuerwehr, Gerätehäuser, da irgendwas voranzubringen. Und wenn sie den Umzug der Feuerwehrschule hinter sich haben.
Also ich glaube, das ist eher eine Frage der inneren Mechanismen, wie man mit solchen Dingen umgeht. Ich glaube, die Grundlast in so einem Job, die wird immer irgendwie da sein. Und ich glaube, es ist wichtig, seine innere Haltung und seinen Kopf darauf einzustellen, was die Ausgleiche sein können und sich bewusst diese Zeitfenster zu nehmen. Und ich glaube, jeder, der so arbeitet, wie ich das tue, da gibt es ja eine ganze Menge von, die werden immer diesen Interessenskonflikt auch spüren und gucken, ob das so alles im Einklang steht. Und ich glaube, das kriege ich einigermaßen hin. Aber ich merke hin und wieder schon, dass ich da gefordert bin, wenn ich ehrlich bin.
Ja. Naja, das kann man ja hinkriegen, wenn man sich das selbst vornimmt. Ja, das waren im Großen und Ganzen meine Fragen. Haben wir noch irgendwas vergessen, was Ihnen am Herzen liegt, außer dass Sie für Ihren Beruf vielleicht werben?
Ich finde, wir haben viele wichtige Aspekte angesprochen. Ich glaube, die wichtigste Botschaft ist, und wenn ich für meinen Beruf werben soll und für das, was die Menschen bewegt, dass es eine ganz tolle Tätigkeit ist, dass ich bislang, glaube ich, also obwohl es manchmal herausfordernd ist, immer zurückblicke und sage, es waren immer gute Entscheidungen, sich für diesen Beruf zu entscheiden. Und ich kann eigentlich jeden Menschen, der sich dafür interessiert, nur ermutigen, es zu wagen, zu probieren und ebenfalls diese Richtung zu gehen.
Da fällt mir übrigens noch eine Sache ein, nämlich dass die Einsatzzahl gestiegen ist und dass das auch mit dem Klimawandel unter Umständen zu tun haben kann, weil die Feuerwehr auch Keller auspumpt oder sonst wo in der Stadt, wo auch immer irgendwelche Kanäle verstopft sind oder so, sich darum bemüht, das Hochwasser in den Griff zu
kriegen. Ja, total. Also das Einsatzspektrum der Feuerwehr, das ändert sich in der Tat. Und diese Starkregenereignisse oder Unwetterereignisse, die nehmen an einigen Tagen im Jahr schon einen besonderen Raum auf. Und das muss sich natürlich auch in der technologischen Ausrichtung der Organisation abbilden. Das ist schon richtig. Ne?
Das kostet übrigens auch Geld, ne?
Nichts ist umsonst. Ja. Gerade wenn man halt Fähigkeiten abbilden muss, die vielleicht vorher in diesem Maße gar nicht so erforderlich waren.
Und wenn man so denkt, Keller auspumpen, aber die Leute, die da stehen und die ganze Zeit warten und hoffen und irgendwie den Keller ausgebaut haben, die sind sehr froh, wenn die Feuerwehr dann kommt und auspumpt, weil man das selber gar nicht hinkriegen kann.
Ja, und das ist auch, man muss auch wieder sagen, das macht in Bremen und auch in anderen Städten, werden solche Unwettertage oft durch das Ehrenamt abgedeckt. Mhm. Und da nimmt die Freiwillige Feuerwehr ein ganz, ganz, oder das Ehrenamt an sich, nur die Freiwilligen Feuerwehren machen ja auch andere, macht ja auch das Technische Hilfswerk, leisten ganz, ganz großen Beitrag an der Gesellschaft. Und das ist monetär überhaupt gar nicht zu quantifizieren, wenn man das irgendwie bezahlen müsste. Irgendwie. Und deswegen kann ich nur dafür werben, also das Ehrenamt und die Freiwilligen Feuerwehren zu unterstützen in ihrer Entwicklung, zum Beispiel durch neue Gerätehäuser, das wiegt den Vorteil, den man hat durch diese Menschen und den Mehrwert durch solche Menschen, den kann man gar nicht aufwiegen.
Ja, das stimmt.
Und deswegen ist das sehr, sehr gut investiertes Geld, die Freiwilligen Feuerwehren.
Auch durch Spenden zu unterstützen, zum Beispiel, wenn man keine Zeit hat.
Ja, das ist nicht ganz so einfach.
Ist das nicht ein Verein, den man...
Nee, die Freiwilligen Feuerwehren sind Bestandteil der Feuerwehr Bremen. Und die haben meistens
immer noch Förderverein. Gut, dann ziehe ich das wieder zurück.
Die haben meistens noch so Förderverein, wo man halt irgendwie vielleicht auch seinen Obolus entrichten kann. Aber das hat mit der eigentlichen Tätigkeit nichts zu tun. Sondern die Feuerwehren werden aus Steuergeldern finanziert. Und wenn es um die Verteilung geht, kann ich immer nur sagen, es ist gut investiertes Geld in die Strukturen des Ehrenamtes zu investieren. Die machen Jugendarbeit in den Jugendfeuerwehren. Wir haben in Bremen sogar eine Kinderfeuerwehr in Mahndorf. Die Freiwilligen Feuerwehren bieten ganz vielen Menschen einen sozialen Raum, sozialen Halt. Absolut. Und also das ist in Summe in der Leistung, die am Bürger und in der Gesellschaft zu bringen, ist nicht, nicht in Geld aufzuwiegen. Also das kann man nicht quantifizieren. Und die Berufsfeuerwehr bildet sicherlich die Grundlast ab. Und die ist in so einer Großstadt wie Bremen, ist mit dem Einsatzspektrum, wäre eine freiwillige Feuerwehr so natürlich überfordert. Und das macht dann die Berufsfeuerwehr mit den hauptamtlichen Kräften. Ne?
Ja, das war ja ein sehr schönes Schlusswort. Apropos Schluss, das ist hier die 300. Folge gewesen. Sie sind der krönende Abschluss des Podcasts hinten links im Kaiser Friedrich. Denn die 300. Folge ist die letzte Folge. Das muss ich jetzt den Zuhörern und Zuhörern noch beibringen. Wir haben aber bald ein neues Format. Meine Kollegin, unsere Lokalchefin Maren Benecke wird einen politischen Podcast anfangen. Da steht noch nicht ganz fest wann, aber das wird demnächst sein. Deswegen danke ich mich erstmal bei Ihnen, dann bedanke ich mich bei den Zuhörern und Zuhörern für ihre Treue und sage, vielleicht sieht man sich ja mal ein anderes Mal.
Und ich fühle mich geehrt, beziehungsweise die Feuerwehr fühlt sich geehrt, diese Podcast-Serie so zu schließen. Das ist doch auch eine enorme Wertschätzung für die Organisation. Herzlichen Dank.
Sehr gerne. Danke. Tschüss.
Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.